diese guten Phasen und die schweren Phasen, die wechseln sich wirklich ab.
Aber ich muss sagen, wenn ich jetzt an sie denke, ich denke eigentlich nur immer an die schönen Stunden.
Als wir die Beerdigung vorbereitet haben, da ist uns erst mal klar geworden, mit welcher Intensität die Svenja gelebt hat. Und das hat uns dann schon gezeigt, dass wir dann doch nicht so arg viel falsch gemacht haben.
Nee, wir haben ja viel ermöglicht, muss man sagen.
Margot und Jörg Müller aus Sersheim im Kreis Ludwigsburg mussten ihr Kind begraben. Ihre Tochter Svenja wurde 29 Jahre alt. Im Herbst 2020 sollte Svenja ein neues Herz bekommen. Die junge Frau starb kurz vor der Transplantation. Wie überlebt man das als Eltern, wenn das eigene Kind stirbt? Die Müllers sagen, dass man nie nach dem Warum fragen sollte.
SWR 1 Baden-Württemberg. Neuanfang, wenn es anders kommt im Leben.
Mein Name ist Stefanie Meinecke. Ich bin Redakteurin bei SWR 1 und ich höre Ihnen gerne zu, wenn Sie mir von Krisen und Verlusten erzählen wollen. Und vor allem, wenn Sie mir verraten, wie Sie da durchkommen, wie Sie es schaffen, nicht kaputt gehen, sondern vielleicht sogar an Krisen noch wachsen und den Neuanfang schaffen. Das Geheimnis der Überlebenskunst beginnt mit einem Ja zu dem, was ist. Das sagen mir die Müllers. Dieser große Kummer, der Schmerz, die Tränen.
Die erste Zeit war ganz schlimm. Da war es so, dass eigentlich, wenn ich was sagen wollte, ich habe bloß geheult.
In dieser ersten Zeit lernen wir uns kennen, also jedenfalls so ein wenig. Jörg Müller hatte uns während der Herzenssache vor einem Jahr eine Mail geschickt. Zwei Sätze nur, in denen er den Tod seiner Tochter erwähnte. Mich hat das sehr berührt. Die Mail legte ich mir auf den Schreibtisch und oft habe ich mich gefragt, wie es den Müllers wohl gehen mag. Neulich habe ich einfach angerufen, wurde eingeladen und jetzt darf ich Platz nehmen am Esstisch, an dem auch Svenja oft gesessen hatte. Und dann erzählen die Müllers mir die Geschichte vom Leben und Sterben ihrer Tochter und dass sie eigentlich von Anfang an um ihr Kind bangen mussten.
Wir hatten im Alter von 2 Wochen erfahren, dass sie einen inoperablen angeborenen Herzfehler hat und sind da an einem Tag vom Hausarzt bis zur Uniklinik nach Tübingen durchgeschickt worden. Und das war natürlich für uns, da ist eigentlich eine Welt zusammengebrochen für uns. Und da haben wir lang gebraucht, bis wir darüber gekommen sind. Weil wir auch nicht gewusst haben, wie sich die Krankheit bei der Svenja entwickelt. Es war gerade so, waren die Anfänge der Kinderkardiologie in Tübingen. Da ist eine komplette Kinderkardiologieabteilung aufgebaut worden. Und die Svenja war eine der Patientinnen dort.
Ja, und durch eine Katheteruntersuchung wurde dann festgestellt, dass dieser Herzfehler, also den konnte man nicht jetzt also durch eine Operation beheben, sondern es hat geheißen, wenn es mal ganz schlecht gehen würde, dann bräuchte sie ein neues Herz. Und ja, jahrelang ging es gut mit Medikamente, aber letztendlich ja, hat es jetzt doch nicht geschafft.
Ganz ruhig sitzen die Müllers da. Selten habe ich ein Paar erlebt, das so miteinander verbunden eine gemeinsame Geschichte erzählt. Er erinnert sich und sie ergänzt, sie stoppt, er übernimmt. So gut wie nie unterbrechen sich die beiden. Da sitzen zwei starke Teamplayer, so kommt mir das vor, die sich nie auffressen ließen von den Herausforderungen und der großen Sorge um ihr Kind.
Also Angst hatte ich eigentlich immer. Also auch wenn sie dann mal eine Phase hatte, wo sie längere Zeit geschlafen hat, dann bin ich oft hin und habe sie mal geschwind angeschubt, ob sie überhaupt noch atmet. Und ich hatte immer Angst, dass ich irgendwann mal vor ihrem Bett stehe und sie atmet nicht mehr. Aber das hat sich dann auch verloren, weil wir dann gesehen haben, mit ihrer Medikation ist sie ganz gut zurechtgekommen. Und ja, eigentlich ging das dann ja jahrelang. Also wir mussten regelmäßig immer zu Untersuchungen gehen und sie war dann schon auch eingeschränkt, also nicht nur vom Herzen her, sondern es hat sich dann auch herausgestellt, dass sie auch ein Handicap hat. Also mit dem Lernen hat sie Schwierigkeiten gehabt. Also sie hat auch viele Sachen anders aufgefasst, wie jetzt ein gesundes Kind, sage ich jetzt mal. Also sie hat einfach so von ihrer Wahrnehmung und so anders reagiert wie andere Menschen.
Zu uns hat mal jemand gesagt, ihre Tochter wird sich immer langsamer entwickeln und nie so entwickeln wie ein normales, gesundes Kind. Und das haben wir erst gar nicht so richtig wahrgenommen. Und uns ist dann schrittweise klar geworden, was das bedeutet.
Lange hofften die Müllers, dass Svenja irgendwie mithalten kann mit den anderen Kindern. Sie versuchten Svenja so gut es ging zu fördern. Hilfestellung von außen kam eigentlich nie, sagen die Müllers. Sie mussten schon selbst aktiv werden, sich durch Therapie und Förderangebote wühlen, das Kind hierhin und dorthin fahren, Ergotherapie, Reittherapie motivieren, aufbauen, bei der Stange halten. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie anstrengend das gewesen sein muss. Es gab da ja auch noch ein zweites Kind, den 3 Jahre älteren Bruder. Wie? Und wo tankt man da auf?
Wir haben uns dann manchmal so Auszeiten genommen, dass die Kinder bei der Oma übernachtet haben. Und wir sind dann mal essen gegangen oder mal übers Wochenende mal was gemacht. Also wir haben schon versucht, auch an uns zu denken.
Sie haben so ein Wandtattoo, positive Gedanken.
Ja, das haben wir noch nicht so lange dran. Ja, aber das ist so unser Motto, ja. Ich sage auch gerade immer, eigentlich jeden Tag, jede Stunde genießen, wer weiß, was morgen ist. Das ist so mein Leitfaden so fürs Leben, ja.
Also Sie gehören dann auch nicht zu der Gattung Mensch, die sagen, warum ausgerechnet ich?
Nee, also ganz am Anfang, wo die Svenja ein Baby war, dann habe ich auch mal das Warum. Dann habe ich gesagt, warum gerade mir? Wir haben doch nichts gemacht. Aber auf das Warum kriegt man nie eine Antwort.
Zu Beginn der Schulzeit war klar, dass Svenja die Grundschule und auch die Förderschule nicht schaffen wird. Dass Svenja auf die Schule für geistig Behinderte gehen sollte, an diesen Gedanken, sagt Margot Müller, konnte sie sich zunächst nur schwer gewöhnen. Dass die Dinge anders laufen als geplant, dass man vieles nicht beeinflussen kann und dass man besser oft loslässt, als sich festkrallt, all das haben die Müllers lange vor Svenjas Tod im Zusammenleben mit ihrer Tochter gelernt. Und sie haben dabei über die Jahre hinweg eine große Fähigkeit trainiert. Die Fähigkeit, nicht zu verstummen.
Ja, ich denke, was bei uns eigentlich recht gut immer funktioniert hat, dass wir eigentlich, egal was es für ein Problem war, dass wir eigentlich immer drüber geredet haben und uns ausgetauscht haben. Gell? Also ja, ich glaube, dass uns das vielleicht auch eher zusammengebracht hat oder so.
Svenja blühte an der neuen Schule regelrecht auf. Sie hatte Erfolg, sie kümmerte sich um die Schwächeren in ihrer Klasse, sie reifte, wurde immer selbstbewusster. Und lebenslustig sowieso, sagen die Eltern. Svenja wechselte dann auf ein Internat, nabelt sich ab und führte später als junge Frau ein relativ eigenständiges Leben. Gut 1,5 Jahre vor ihrem Tod zog sie zu Hause aus. Die Eltern erzählen das lächelnd und stolz. Sie holen ein Fotoalbum und gemeinsam blättern wir darin.
War das im gleichen Jahr? Das war im Mai und das war das im gleichen Jahr.
Fast auf jeder Seite ist eine junge, fröhliche Frau zu sehen. Knallroter Anorak, braune, kurze Haare, lachende Augen. Und fast immer ist Svenja im Pulk, umgeben von Menschen. Sie liebte es offensichtlich, unterwegs zu sein, mit Freunden, mit der Familie, Ausflüge, Reisen. Die Lernbehinderung hat Svenja nicht am Leben gehindert, sagen die Eltern. Und die schwere Herzkrankheit auch nicht. Was für eine Lebenslust auf all diesen Fotos und was für ein großes Vermissen in diesem Moment an diesem Esstisch in Seersheim. Am meisten, sagt Margot Müller, fehlt ihr Svenjas Unbeschwertheit, mit der sie das Haus regelrecht geflutet hat.
Ihr Lachen, ja. Und einfach, wenn sie kam und hat einen so schön gedrückt.
Ihre fröhliche, offene Art, das war unglaublich. Also vor allen Dingen, sie wusste ja, dass sie krank ist. Aber das hat man ihr eigentlich nie angemerkt.
Ja, sie hat nie gejammert.
Oder fast nie.
Ja, aber es war so, sie hat es eigentlich ertragen, ohne irgendwie zu meckern. Für sie war das alles selbstverständlich, die vielen Medikamente, die sie hätte nehmen müssen, die Besuche beim Arzt.
Im Sommer 2020 verschlechtert sich Svenjas Gesundheitszustand auf einmal rapide. Für die Familie beginnt ein Albtraum. Svenjas Herzschwäche bricht voll durch. Die junge Frau hat überall im Körper Wassereinlagerungen. Die Müllers bringen Svenja sofort in die Klinik nach Tübingen.
Es war dann immer ein Auf und Ab und ja, und irgendwie haben sie es nicht so richtig in den Griff gekriegt mit den Medikamenten. Und dann hat es geheißen, also letztendlich können sie nichts mehr machen und man müsste dran denken, dass sie ein neues Herz braucht.
In Tübingen wird die Herztransplantation nicht angeboten. Heidelberg und Freiburg sind die Adressen, mit denen die Familie entlassen wird. Zum ersten Mal, sagt Jörg Müller, fühlen sie sich da alleingelassen. Kein Arzt und keine Ärztin, die bei der Kontaktaufnahme mit Heidelberg geholfen hätten, denn sie hatten sich für Heidelberg entschieden. Er musste alles allein auf den Weg bringen, endlose Telefonate, Mails und Terminabsprachen. Womöglich habe man wertvolle Zeit verloren. Jörg Müller sagt das fragend, nicht anklagend. Schließlich dann die Zusage aus Heidelberg. Aber Svenjas Zustand stabilisiert sich auch dort nicht. Man pflanzt ihr eine sogenannte Impellerpumpe ein, die ihr Herz entlasten soll. Zu diesem Zeitpunkt hatte der fürchterliche Wettlauf mit der Zeit schon begonnen.
Also es war ein ganz kleines Fenster zur Verfügung gestanden, wo sie hätte transplantiert werden können. Mehr als eine Woche wird es nicht gewesen sein. Und das läuft ja alles über Eurotransplant, diese Anfragen. Und in dieser Zeit ist dann eben dieser Fall eingetreten, dass der Impeller implantiert werden musste. Grundsätzlich, sie ist in dem Moment, wo sie dann gesundheitliche Probleme bekommt, ist sie ab dem Moment nicht mehr transplantierbar.
Also sie wird eigentlich nur transplantiert, wenn alles stimmt. Also wenn das Blut in Ordnung ist, wenn alle Organe auch praktisch. Und da hat's
die Organe
eigentlich,
müssen funktionieren,
ja,
alle 100%.
Da hat es eigentlich schon angefangen, dass man gesehen hat, dass das nicht mehr alles so funktioniert, wie man sich das gewünscht hätte. Und in so einem Fall, ja, dann, ja.
Svenjas Zustand kippt. Maschinen halten die junge Frau am Leben. Svenja ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr ansprechbar. Der behandelnde Arzt ist ein Glücksfall, sagen die Müllers. Er ist mutig genug, von den Grenzen der Medizin zu sprechen. Die Müllers sagen, dass sie ihm gut zuhören konnten, weil sie zuvor miterlebt haben, wie alle auf dieser Station alles gaben im Kampf um Svenjas Leben.
Also der zuständige Oberarzt hat uns angerufen und hat gebeten, dass wir kommen. Und dann waren wir auch dort 2 Stunden später. Und dann hat er uns gesagt, also sie können davon ausgehen, dass die Svenja das nicht schafft. Sie sollten die Entscheidung treffen, die Maschine abzuschalten. Und das haben wir dann auch gemacht. Natürlich hofft man immer, das umgehen zu können. Aber wenn sie dann hinkommen und stehen vor dem Bett und sie sehen, dass sich wieder nichts getan hat,
ja, am Schluss war es ja dann auch so, sie hat ja überall Schläuche drin gehabt. Wir sind die letzten Tage weggestanden und haben sie gestreichelt in die Hände. Und ja, weil, ja, man konnte gar nicht mehr mit ihr sprechen. Und das, ja, das wünscht man niemandem.
Prinzessin, diesen Titel von Pur liebt es, Svenja, sagen die Müllers. Als Svenja gestorben war, war das ihr Abschiedslied. Was der andere geliebt hat, das kann trösten, sagen die Müllers. Und was noch? Menschen vielleicht, die Freunde ganz sicher und Familie. Vor allem aber die Erinnerungen an das gemeinsam gelebte Leben.
Die Svenja, die ist immer bei uns.
Ich bin dankbar, dass wir sie 29 Jahre hatten. Ich meine, die Zeit kann uns niemand nehmen. Also wenn ich jetzt andere Schicksale höre, dass jemand schon ein Kind verliert, wo vielleicht erst 3 ist oder so, dann sage ich immer, wir hatten sie zum Glück 29. Also das ist für mich immer so ein bisschen ein Trost, wo ich mich vielleicht tröste. Ja.
Die schönen Erinnerungen.
Mhm. Ja.
Man muss in der Lage sein, das Gute vom Schlechten zu unterscheiden und das Schlechte nach hinten runterkippen zu lassen.
Unfassbar, wie tapfer die beiden sind. Was mir von diesem Gespräch mit den Müllers in Erinnerung bleibt, diese tiefe Verbundenheit, die die beiden ausstrahlen. Und die Fähigkeit, ihre Geschichte nicht nur gemeinsam leben zu können, sondern auch gemeinsam darüber zu sprechen. Beides hat ihnen bis hierher geholfen, mit dem Tod ihrer Tochter leben zu können. Es ist doch eigentlich eigenartig, dass wir kein richtiges Wort haben für all die Menschen, die ihr Kind verlieren, die ihr Kind begraben müssen. Als mein Vater starb, wurde ich zur Halbwaise. Würde mein Mann sterben, wäre ich Witwe. Aber was bin ich, wenn eine meiner Töchter nicht mehr leben würde? Kennen Sie auch Überlebenskünstler wie die Müllers? Menschen, die uns Mut machen, die uns zeigen, dass man Krisen durchstehen kann und dass man vielleicht sogar noch dran wächst und noch enger zusammenrücken kann, so wie die Müllers halt? Also wenn Sie so jemanden kennen oder vielleicht selbst so ein Überlebenskünstler sind, dann schreiben Sie mir und uns eine Mail ins Studio.